Eine Dreschmannschaft hat Zahltag. Lukas 10, 17. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Johannes 4, 36. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Matthäus 20, 16. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Ich durfte Friedensrichters beim Dreschen helfen. Zwar war ich damals noch keine großartige Arbeitskraft. Oben auf der Maschine, neben dem Einleger stehend, musste ich die weggeworfenen Garbenbänder zusammenlesen und in Bündelein zu je 25 Stück zusammenbinden. Halb Spiel, halb Arbeit. Unübertreffliches Erziehungsmittel des Bauern, der es für seine Kinder anzuwenden versteht. Nach 2 Tagen gegen Abend schwieg der Lärm der Maschine. Man rief zum Zahltag. Zahltag? Für mich ein neues, geheimnisvolles Wort. Aber nicht nur für mich, denn als die ganze Mannschaft vor der Einfahrt stand, den Staub abschüttelte und an der frischen Luft Atem holte, da kamen mir diese Männer alle merkwürdig verändert vor. Sogar der sonst schweigsame Maschinist sagte einige Worte und lachte dazu, sodass seine weißen Zähne aus dem geschwärzten Gesicht hervorblitzten. Stolz erhobenen Hauptes schritt ich mit der ganzen Schar hinunter in die Stube. Ich wusste, ich gehörte zu ihnen, war nun gleichsam einer von der Dreschmannschaft. Drunten war noch einmal Wein und Brot und Käse aufgestellt. Bald füllte sich die niedere Stube mit fröhlichem Männergeplauder. Es war, als müsste man nachholen, was man in Staub und Lärm nicht hatte tun können, weil man sein eigen Wort nicht verstanden hätte. Oben am Tisch aber saß der Bauer. Vor ihm auf dem Tisch stand die prallgefüllte, grauschmutzige Schweinsblase. Einer nach dem anderen wurde jetzt beim Namen gerufen und nahm in klirrenden 5 Libern und Fränklein seinen Lohn in Empfang. Zuerst der Einleger, dann der Maschinist, dann der Binder. Und jeder wurde gefragt: Bist du zufrieden? Und jeder nickte stumm. So wie die Auszahlung begann, wurde es kirchenstill in der Stube, als vollzöge sich eine religiöse Handlung. Ganz zuletzt, als der Beutel bedenklich zusammengeschrumpft war, kam auch ich noch dran. Ich erhielt ein neues 50-Rappen-Stück. Mein Stolz war groß, als ich heimeilte und erklärte, ich hätte Zahltag gehabt. Dies frühe Erlebnis tauchte vergangene Woche wieder aus meiner Erinnerung auf, als ich in der Schrift das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg las, während aus nächster Nachbarschaft das geschäftige Surren der Dreschmaschine zum Studierstubenfenster hereindrang. Mir war, als sähe ich noch einmal den alten Hausherrn im blauen Burgunder, die Arbeiter, die gemessen und feierlich ihren Lohn einstrichen, und den Knaben, der das neue Geldstück krampfhaft zwischen die dreckigen Bubenfinger presste, um es auf dem Heimweg nicht zu verlieren. Zahltag, Lohn! Das war das erste Mal, dass ich den Zauber dieser Worte spürte, bis tief ins Kinderherz hinein. Von da an habe ich von Jahr zu Jahr deutlicher erfahren, wie sehr die Welt, in der ich lebte, unter der Zaubermacht dieser beiden Worte steht. Die Dreschmaschine surrte um Lohn, aber nicht nur sie. Die Maschinen in der 100-fenstrigen Fabrik unseres Dorfes surrten um Lohn. Und die Räder der Bauernwägelein, die am Dienstagmorgen an unserem Haus vorbeirollten, sie rollten um Lohn, und das Automobil des Arztes, das vors Haus fuhr, fuhr um Lohn. Und als die vielen 100 Arbeiter eines Tages vor der Fabrik stehen blieben und Streikposten aufstellten, da hieß es, es gehe um den Lohn. Und wenn der August im Zirkus Knie seine Späße machte und uns vor Lachen die Tränen über die Backen rollten, da rief er, bevor die Mädchen mit der Sammelbüchse durch die Zuschauer streiften: Meine Herrschaften, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. So erschien mir der Lohn mehr und mehr als die eigentliche Triebfeder der Welt um mich her. Viel später erst erfuhr ich, dass jenes Wort, das ich zum ersten Mal im Zirkusknie hörte, ein Wort unseres Meisters sei und dass auch er vom Lohn redet, und zwar auffällig oft. Im Gleichnis von den 10 Talenten erhält jeder seinen Lohn. Einmal preist er die Verfolgten und Unterdrückten selig, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Dem reichen Jüngling legt er nahe, verkaufe, was du hast, und folge mir nach, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Nie redet der Meister von einer Entsagung, von einem Opfer, von einer Arbeit oder von einem Dienst umsonst und ohne Lohn. Die ganze biblische Gedankenwelt läuft auf einen Zahltag hinaus, da alle fälligen Rechnungen der Welt revidiert werden. Es ist die Endabrechnung der Zeiten, das jüngste Gericht. Dann macht der Herr der Welt den Schlussstrich und bezahlt einem jeglichen, wie er will. Die Tatsache, dass auch Jesus, gleich wie die Geschäftswelt, vom Lohn und Zahltag redet, war für die Frommen aller Zeiten eine große Gefahr. Gar leicht fangen wir an, Gott gegenüber ein Rechnungsbuch über unsere guten Taten zu führen, ein Geschäftsbuch mit Soll und Haben. Und wir rechnen Gott vor, wie groß unser Guthaben bei ihm sei, und pochen auf unsere Aktiven bei jedem neuen Dienst, den wir ihm tun. Und 1, 2, 3 sind wir zu anmaßenden Himmelsspekulanten geworden. Daran aber hat der Teufel Freude. Vor frommer Lohndienerei hat uns der Meister auf gar wunderbare Art gewarnt. Petrus fragte ihn einst: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür? Jesus antwortete ihm, was er erwartet hat: Lohn. Und zwar: Wer verlässt Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, der wird's 100-fältig nehmen und das ewige Leben ererben. Aber das ist nicht Jesu ganze Antwort. Gleich im Anschluss daran erzählt er dem Frager folgende Geschichte. Ein Weinbauer hatte die Rebarbeiten zu vergeben. Er geht auf den Markt und dingt Knechte für einen Tag. Der Arbeitstag dauert von morgens 6 bis abends 6. Der damalige Taglohn für 12 Stunden betrug circa 1 Franken heutiger Währung pro Arbeiter. Um 9 Uhr geht er nochmals und dingt Arbeiter um 12 Uhr und 3 Uhr noch einmal und um 5 Uhr, eine Stunde vor Feierabend, noch ein letztes Mal. Um 6 Uhr ist Zahltag. Der rechnende Verstand eilt der Erzählung einen Augenblick voraus. Der volle Taglohn 1 Franken, ein Dreiviertelstaglohn 75 Rappen, ein Halbtaglohn 50 Rappen, ein Vierteltagslohn 25 Rappen, ein Stundenlohn aufgerundet 10 Rappen. Hätte der Weinbauer so gerechnet und bezahlt, die Sache wäre in Ordnung gewesen und keiner hätte reklamiert. Wie die Leistung, so der Lohn. Aber nun fährt Jesus anders weiter. Die Stundenarbeiter werden zuerst abgerufen. Schon da werden die anderen stutzig. Was steckt da dahinter? Mit wachsendem Befremden sehen sie jetzt, dass diesen für die einzige Stunde ein ganzer Franken, ein voller Taglohn, ausbezahlt wird. Ein blitzartiges Multiplizieren geht in diesem Moment durch die Köpfe der Arbeiter. Was? Ist's möglich? Nein doch, für eine Stunde 1 Franken, für 3 Stunden also 3 Franken, für 6 und 12 Stunden 6 und 12 Franken, welch eine glänzende Idee von diesem Herrn. Aber der Herr bezahlt den 3-stündigen auch 1 Franken, den halbtägigen, den 3-vierteltägigen auch und den ganztägigen ebenfalls. Nach Gesetz hat er nur die letzteren belohnt, allen anderen gab er zu viel. Aber kein Jubel, keine Dankbarkeit, ein Murren geht durch die Männer. Der Neid ist unter sie gefahren wie das gelbe Fieber. Und sie verhehlen dem Herrn ihre Gefühle nicht. Der Herr aber nimmt den lautesten Reklamanten beiseite. Mein Freund, so redet er ihn an, ich tue dir nicht Unrecht. Hast du es nicht mit mir gemacht um 1 Franken? Nimm, was dein ist, und geh. Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Der Zahltag, der uns da beschrieben wird, ist einzigartig und unserem Denken fremd. Hätte jener Bauer im blauen Burgunder, von dem ich eingangs erzählte, mit dem gleichen Lohn ausbezahlt wie dem Maschinisten und dem Einleger und Binder, es hätte auf dem Platz Krach gegeben. Der Mann wäre als nicht mehr normal vielleicht ins Irrenhaus eingeliefert worden. Und doch hätte er nur getan, was der Herr im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. So ganz anders sind die Gesetze im Reich Gottes. So völlig anders ist das, was wir meinen, wenn wir von Lohn reden, und das, was Jesus meint, wenn er von Lohn spricht. Jesus rechnet nicht nach unserem Einmaleins, sondern nach dem Seinigen. Und er hat andere Lohntarife, als wir Menschen sie haben. Wir können ihm nachrechnen, nie werden wir ihm nachweisen können, dass wir zu kurz kommen. Aber vorrechnen lässt er sich nichts. Wer ihm vorrechnet und spekuliert, wird Enttäuschungen erleben. Er bezahlt Lohn, aber so wie er's meint und will und nicht so wie wir's wollen und meinen. Was uns aber vor allem auffällt in dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, das ist die große Güte des Herrn. Eine Güte, die unser Denken wiederum übersteigt. Die einen erhalten, was sie verdient haben, zu kurz kommt niemand. Die meisten aber erhalten das Mehrfache ihres Verdienstes, das Dreifache, Sechsfache und sogar das Neunfache. Das ist der Gott, der seinen Segen ausschüttet, auch über den, der es nach unserer kleinen Meinung nicht verdiente. Der Gott, der seine Sonne scheinen und der es regnen lässt über Fromme und Gottlose, über Gerechte und Ungerechte. Das ist der unbegreiflich gütige Gott. Der Herbst ist vorbei. Ihr habt den letzten Roggenacker bestellt und das letzte Pfälzerrüblein im Keller. Der Herbst ist der Zahltag des Bauern. Haben wir nicht Herbst um Herbst den Eindruck, der Schöpfer segne die Erde über unser Verdienst? Er habe uns dreimal, sechsmal, neunmal so viel gegeben, als wir verdient hätten? Zahltag des Bauern. Lasst den Neid nicht aufkommen gegen den Bruder, weil auch bei ihm Scheunen und Keller sich füllten. Gottes Güte ist ja doch alles. Der Neid ist die sündlichste aller Sünden, denn er macht die Faust gegen den Vater im Himmel, weil er unbegreiflich gütig ist. Herbstzeit, Zahltagszeit. Gott bewahre dein Auge vor dem scheelen Blick.